Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Bei uns im Hörsaal geht es an diesem Wochenende, wie könnte es anders sein, um Martin Luther.
Es macht einen großen Sinn, dass Luther tatsächlich auf der Kloake war, denn es gibt eine ganze Tradition der Verbindung des Teufels mit den Exkrementen. Und Luther hat also verbaliter auf der Kloake sitzend den Teufel ausgetrieben. Hier haben wir die Architektur einer Latrine, die für die Lutherforschung nun besonders bedeutend ist, weil Luther einmal oder sogar mehrfach gesagt hat, diese Kunst hat mir der Heilige Geist auf dieser Kloake auf dem Turm gegeben.
Also Klospülungen gab es damals natürlich nicht. Und ob das wirklich so stimmt, dass Luther auf dem Klo Teufel ausgetrieben hat oder zu seinen reformatorischen Erkenntnissen kam, darüber streiten sich die Wissenschaftler. Martin Luther hat viel geschrieben, viel geredet und es steht außer Frage, dass er einer der Großen der Weltgeschichte war. Perfekt also, um eine richtig schöne Biografie über den Mann zu schreiben. Warum das aber gar nicht so einfach ist, darum geht es in unserem Vortrag heute hier im Hörsaal. Volker Lüppin ist Theologe und Professor für Kirchengeschichte an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. In seinem Vortrag erzählt er, wie schwierig es ist, sich der historischen Person Martin Luthers wirklich zu nähern. Es ist zum Beispiel nur allzu leicht, jedes Ereignis in Luthers Leben von seiner frühen Kindheit an unter dem Blickwinkel zu betrachten, dass er später zu einem weltbekannten Reformator wurde. Aber wenn man das tut, sagt Lüppin, gelingt es einem nicht, sich der Person zu nähern, wie sie wirklich war. Doch wie tut man das? Gerade im Fall Luther ist das schwierig. Es gibt zwar viele Quellen, zum Beispiel die Tischreden, die seine Schüler aufgeschrieben haben. Doch schon Luthers Schüler haben ihn zu Lebzeiten als großen Theologen und Reformator gesehen und ihre schriftlichen Erzählungen dementsprechend stilisiert. Volker Lüppin hat seinen Vortrag am 27. Oktober 2016 an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg gehalten. Er hat den Titel »Martin Luther oder wie schreibt man die Biografie eines Großen der Weltgeschichte?« Viel Spaß beim Zuhören.
Biografien, die ganz anders beginnen, als sie enden. Das macht mich als Biografen aufmerksam auf die Frage, dass wir, wenn wir an die Biografie einer großen Persönlichkeit, eines Großen der Weltgeschichte, wie das mir gestellte Thema lautet, gehen, wir es mit Personen zu tun haben, bei denen man zwar im Nachhinein weiß, um eine Banalität auszusprechen, dass es ein Großer der Weltgeschichte ist, aber die Frage, ab wann man das eigentlich weiß, ab wann derjenige selbst das weiß, die ist noch keineswegs beantwortet. Im Gegenteil, wir müssen den Versuch machen, meine ich, um dieser Person und ihrer Entwicklung tatsächlich gerecht zu werden, dem nachzugehen, wie entwickelt sich diese Person eigentlich zu dem, der sie dann später gewesen ist. Das heißt, wir müssen gewissermaßen Schritt für Schritt diese Biografie begleiten, immer unter der Voraussetzung, dass eine Biografie letztlich in etwa das ist, was so Umberto Eco als ein offenes Kunstwerk beschrieben hat. Zu jedem Zeitpunkt könnte die Biografie plötzlich abbrechen. Zu jedem Zeitpunkt könnte diese Biografie in eine andere Richtung gehen. Wir alle wissen aus unseren eigenen biografischen Erfahrungen, irgendwann sind eine Menge Entscheidungen getroffen, die nicht mehr alle Möglichkeiten offen lassen. Meine Zukunft als Fußballnationalspieler ist relativ unwahrscheinlich ab einem bestimmten Alter. War sie auch früher, muss ich dazu sagen. Aber gewisse biografische Entscheidungen sind an einem bestimmten Punkt getroffen und doch nicht alle. Das ist eine biografische Erfahrung, die wir alle machen. Eine biografische Erfahrung, die wir bei anderen Persönlichkeiten unterstellen können. Und eine biografische Erfahrung, die es meines Erachtens spannend macht, einer solchen Persönlichkeit unter dieser Fragestellung nachzugehen, wie entwickelt sie sich, ohne zu wissen, was eines Tages aus ihr wird. Wissenschaftlich gesprochen, nicht teleologisch vorzugehen, in dem Wissen am Ende ist Martin Luther der große Reformator, den man 500 Jahre später gewaltig feiern wird, sondern ihn zu erleben als Kind, als Schüler, als Studenten, als Mönch mit offenem Ausgang seines Lebens. Um dies allerdings nachvollziehen zu können, und damit komme ich auch auf den ersten Punkt dieses Vortrages, um dies nachvollziehen zu können, müssen wir uns der mühsamen Arbeit der klassischen Quellenkritik zuwenden, beziehungsweise uns der Quellenproblematik stellen. Denn es ist ja nicht so, dass wir erst im Jahre 2016, 17 beginnen, uns Bilder von Luther zu machen. Die Bilder setzen früh ein. Schon in den 20er Jahren haben wir Luther als einen Herkules Germanicus, ein Typus, der übrigens vorher auf Kaiser Maximilian angewandt wurde. Wir haben natürlich spätestens seit dem 19. Jahrhundert die ausgeprägten Darstellungen Luthers als dessen Hammerschläge die Neuzeit einläuteten, wie es dann später Adolf von Harnack formuliert hat. Wir haben diese Bilder im Hinterkopf, wir haben auch negative Bilder im Hinterkopf, je nachdem, was der eigene Hintergrund ist, lebt mancher noch mit der Vorstellung Luthers als des Spalters der Christenheit. Wir hatten vorhin auch die Frage seines Antijudaismus angesprochen. Es gibt diese positiven und die negativen Bilder seit dem 16. Jahrhundert. Durch sie müssen wir gewissermaßen hindurchstoßen zu dem, was Luther einmal gewesen ist, ehe er wurde, was wir heute von ihm halten. Und nun haben wir das Glück, manchmal ist es für Reformationshistoriker auch eine Plage, dass das Werk Luthers in einem unglaublichen Umfang erhalten ist. Und nicht nur das Werk, das er zur Veröffentlichung vorgesehen hat, nicht nur das Werk der Mitschriften seiner Vorlesungen, nicht nur das Werk der Mitschriften seiner Predigten, sondern bekannt genug auch seine Tischreden. Tischreden, die wahrscheinlich unter den 70%, die etwas von Reformation mal gehört haben, zu einem der beliebtesten literarischen Genera gehören. Wenn ich immer sie irgendwo in einem Kreis sagen, ich beschäftige mich relativ viel mit Luther, ja, hat Luther nicht gesagt. Und dann kommt meistens irgendein Zitat mit, in der Regel mit einem Vokabular aus einem Bereich, den ich zwar nachher auch kurz tangieren muss, der sich aber normalerweise in einer Akademievorlesung nicht so recht ziemt. Tischreden, die uns das Gefühl vermitteln, ganz nah an diese Persönlichkeit zu kommen. Klassisch das, was Historiker mit einem nicht sehr schönen, aber vielleicht auch zutreffenden Begriff als Ego-Dokumente bezeichnen. Wir haben die Vorstellung, da steht einer und erzählt seinen Studenten aus seinem Leben. Wunderbar. Da scheinen wir Luther greifen zu können. Aber die Quellenproblematik dieser Tischreden ist überhaupt erst in den Anfängen der Erforschung greifbar. Es fängt schon damit an, dass unter anderem in einer Tischrede Luther sagt, unter diesem Birnbaum, unter dem ich jetzt stehe, passierte Folgendes. Ist dann eine Erinnerung an seinen Lehrer Staupitz. Vermutlich hat ja der Tisch, an dem er normalerweise geredet hat, nicht im Garten unter einem Birnbaum gestanden. Anders gesagt, es sind zu diesen Tischreden Texte hinzugekommen, die mit der Situation, die wir assoziieren, Tischrede gar nichts zu tun haben. Das ist noch ein begrenzbares Problem. Sehr viel größer ist das Problem, die Weise der Überlieferung dieser Tischreden. Seit frühester Zeit sind sie gesammelt worden, immer in einem bestimmten Interesse. Die erste große Sammlung der Tischreden von Auri Faber, die dann über Jahrhunderte bis in das 19. Jahrhundert, als dann die Neuedition einsetzte, bestimmend war, diente dazu, im Grunde nachschlageartig wie ein Lexikon Dikta Luthers sammeln zu können und präsentieren zu können. Damit hat Auri Faber schon die ursprüngliche Situation der Tischreden deutlich verfärbt. Wir können aber aufgrund vorliegender Handschriften rekonstruieren, was vorgelegen hat. Das sind in der Regel Abschriften. Abschriften von Mitschriften, um es fein zu differenzieren. Was wir nicht haben, sind die unmittelbaren Mitschriften, die am Tisch Luthers entstanden sind, sondern eben schon vollzogene Abschriften, gelegentlich schon sortiert, gelegentlich schon korrigiert und in einer Weise von denjenigen, die mitgeschrieben haben, gestaltet, die ihren eigenen Zwecken diente. Und ihre eigenen Zwecke waren nicht unbedingt diejenigen, einen Historiker und Biografen im 21. Jahrhundert mit Material zu versorgen, sondern es ging darum, ein Bild Luthers zu schaffen. Noch schwieriger, wenn wir nun einmal unterstellen oder hoffen, dass wir aufgrund dieser Abschriften von Mitschriften tatsächlich die originalen Aussagen Luthers rekonstruieren könnten, dann haben wir noch keineswegs Sicherheit, dass diese originalen Aussagen Luthers tatsächlich eins zu eins biografisch auszuwerten sind. Es fängt mit ganz banalen Problemen an. Die allermeisten hier im Raum werden irgendwann mal ein Familienfest gefeiert haben und bei später Stunde zusammengesessen haben und sich über die Vergangenheit unterhalten haben. Und dann werden sie festgestellt haben, der Bruder hat manches ganz anders erlebt. Die Erinnerung färbt Dinge. Neurologische Forschungen, die für die Geschichte von Johannes Fried fruchtbar gemacht worden sind, haben darauf hingewiesen, dass natürlich die Erinnerung immer das jeweils eigene aktuelle Selbstbild stützen soll. Das ist die Aufgabe der Erinnerung. Erinnerung schreibt nicht eins zu eins nach, was die Vergangenheit tatsächlich gegeben hat. Wir haben also ein vielschichtiges Quellenproblem, das anfängt mit dem wunderbar auskunftsfreudigen Martin Luther, der aber eben manchmal etwas zu auskunftsfreudig ist. Das weitergeht mit den Studenten, die das Bild von Luther schon in den Mitschriften und dann erst recht in den Abschriften schönen und das mit späteren Sortiervorgängen weitergeht. Um Ihnen deutlich zu machen, was das bedeutet, bis hin zu Tourismusüberlegungen im Jahr 2017. In der Stiftung Luther-Gedenkstätten, deren Beirat Herr Schilling und ich beide angehören, freut man sich sehr darüber, dass man am Lutherhaus die Latrine entdeckt hat. Das ist, ganz abgesehen von Luther, tatsächlich auch ein interessanter Fund, eine Latrine des 16. Jahrhunderts. Ist nicht gerade häufig zu finden, bietet in anderen Fällen oft archäologisch noch sehr viel mehr Material, als es jetzt hier in Wittenberg der Fall gewesen ist, weil sie oft auch als Mülleimer gewissermaßen benutzt wurde. Und dann können Sie viele Zufallsfunde haben. Hier haben wir nur die Architektur einer Latrine, die für die Lutherforschung nun besonders bedeutend ist, weil Luther einmal oder sogar mehrfach gesagt hat, diese Kunst hat mir der Heilige Geist auf dieser Kloake auf dem Turm gegeben. Da haben wir sie, wenn wir sie haben. Man ging aufgrund dieser Äußerungen in den Tischreden davon aus, ja, in der Tat, Luther redet hier von einer realen Latrine. Und es gab Streitigkeiten in den 80er Jahren, die ich selbst nur noch aus den Erzählungen der Altvorderen sozusagen höre, in denen der Lutherbiograf Martin Brecht vehement dafür votierte, dass Martin Luther keineswegs unmittelbar auf dieser Kloake sich befand, sondern über dieser Kloake, ein Stockwerk darüber, sein Arbeitszimmer hatte und nur den Ort relativ genau dadurch beschreiben wollte, aber entfernt von dem, was normalerweise sich mit solchen Latrinen verbindet. Mein Vorvorgänger in Tübingen, Heiko Augustinus Obermann hingegen, der als reformierter Niederländer immer mal eine gewisse Freude daran hatte, klassische Lutherbilder in Deutschland zu hinterfragen, erklärte, nein, nein, es macht einen großen Sinn, dass Luther tatsächlich auf der Kloake war, denn es gibt eine ganze Tradition der Verbindung des Teufels mit den Exkrementen. Und Luther hat also verbaliter auf der Kloake sitzend den Teufel ausgetrieben. Diese zum Teil vielleicht auch etwas degutanten Diskussionen leiden mit dem methodischen Rückblick, den wir heute darauf werfen können, ein wenig darunter, dass die Quellenspezifik der Tischreden nicht in umfassendem Maße gewürdigt wurde. Ich versuche, die Problematik hier etwas abgekürzt zu formulieren, indem ich darauf verweise, die Formulierung, dass diese Kloake auf dem Turm sich befunden habe, findet sich zwar in einer Tischrede, die ältere Fassung spricht noch nicht von dem Turm, sondern nur von der Kloake. Jetzt mögen Sie sagen, das macht noch nicht sehr viel aus. Es macht dann etwas aus, wenn man sieht, dass ein Vertrauter Luthers, Georg Röhrer, sein Sekretär, genau in diese früheste Überlieferung der Kloake-Erinnerung hineingeschrieben hat, in Horto, im Garten. Was übrigens theologisch ungeheuer viel Sinn macht, weil das große Vorbild Martin Luthers, Augustin, im Garten seine große Entdeckung hatte. Für die biografische Frage heißt es, Georg Röhrer war sich gar nicht so sicher, wo jetzt eigentlich diese Kloake zu lokalisieren ist. Für ihn gab es noch keine Kloake auf dem Turm-Erinnerung, die bis heute als Turmerlebnis beschrieben wird. Und er konnte sich dessen auch nicht sicher sein, weil andere Tischreden dafür sprechen, dass Luther wahrscheinlich gar nicht die reale Kloake gemeint hat. Denn die Welt ist eine Kloake, die nicht dem einen gläubigen Volk Genüge tun kann. Es gibt auch andere vergleichbare Aussagen, in denen Luther davon spricht, wie wunderbar es ist, dass Gott in diese Kloake, er benutzt ein deutsches Wort dafür, das in den erwähnten etwas schwierigen verbalen Bereich hineinkommt, dass Gott in diese Welt als Kloake die Musik hineingebracht hat. Das ist ein Wunder. Und wo immer Luther Kloake oder das entsprechende deutsche Äquivalent verwendet, außer bei den Stellen, die auf den Turm hinweisen, ist es metaphorisch. Durchweg. Anders gesagt, wahrscheinlich ist die Rede von einem Turmerlebnis, das Luther hatte, eine Folge einer Konkretisierung und Materialisierung, die schon die erste Schülergeneration vorgenommen hat. Luther sprach von dem Wunder, dass er in dieser schmutzigen Welt seine reformatorische Entdeckung bekommen hat. Er benutzte das Wort der Kloake Und seine Schüler meinten, sie müssten diese Kloake, sei es im Garten, sei es auf dem Turm, lokalisieren, weil sie davon wüssten, dass dort eine Kloake war. So kompliziert sind die Vorgänge, mit denen wir zu tun haben. Daran zu denken, ist vielleicht in dem Moment sinnvoll, indem Sie in diesem Jahr oder ich mache mal Werbung darüber, ab 2018, da haben die Wittenberger es dringend nötig, wenn Sie nach Wittenberg reisen und sich dort die Latrine und den Turm zeigen lassen. Auch das sind weiterhin Materialisierungen von etwas, was Luther wahrscheinlich metaphorisch gemeint hat. Für den Biografen heißt dies, es wird schwieriger, es wird komplexer. Denn als Biograf brauche ich möglichst konkrete Anhaltspunkte. Allerdings bin ich in der Situation als Biograf Luthers, dass ich mich zweitens der Frage der inneren Entwicklung hauptsächlich zuwenden kann. Wer eine Biografie von dem schon erwähnten Mozart schreibt, sollte etwas von Musik verstehen. Wer etwas über Newton schreibt, sollte ein paar Grundregeln der Mechanik vermutlich kennen. Wer sich mit Luther beschäftigt, sollte sich mit Theologie auskennen. Und das auf einem relativ komplexen Niveau. Es gehört zu den Schwierigkeiten in unserer derzeitigen reichen Luther-Produktion, auf die in den einleitenden Worten schon hier hingewiesen wurde, dass die Beschäftigung mit Luther sich immer weiter über Theologen hinaus ausdehnt. Das hat etwas Gutes. Es ist ja auch nicht gut, wenn wir als Theologen immer nur im eigenen Saft schmoren. Aber es führt die Menschen, die sich mit Luther beschäftigen, an die Grenzen dessen, was sie tatsächlich nachvollziehen können in einem Nachschreiben der Biografie Martin Luthers. Ich versuche dies deutlich zu machen anhand eines Zitates aus der zu Recht, sage ich dazu, zu Recht derzeit beliebtesten Luther-Biografie von Heinz Schilling. Heinz Schilling hat als Allgemeinhistoriker sich Luther zugewandt, sich sehr zurückhaltend der Theologie gegenüber gezeigt. Das zeigt sich unter anderem an diesem Zitat. Genau genommen erscheint auch sein intellektuelles Profil viel stärker existenziell als wissenschaftlich geprägt. Klammer auf, Martin Luther war Professor und wir haben eine ganze Anzahl von Vorlesungen. Also sehr viel stärker existenziell als wissenschaftlich geprägt. Inhalt und Form seines Wissens hingen aufs Engste mit seinen persönlichen Erfahrungen zusammen und er gewichtete sie in ihrem Wert für sein Leben. Und jetzt kommt's. Dass dabei der Religion eine zentrale Rolle zukam, ist angesichts der ausgeprägten Frömmigkeitskultur des mitteldeutschen Raumes und Luthers, so schreibt er den Namen des frühen Luther, wie er selbst ihn schrieb, und Luthers engen Kontakten zu den religiösen Zirkeln seines jeweiligen Aufenthaltsortes kaum erstaunlich. Typisch ist auch die starke Hinwendung zur Musik, die er als Erfurter Student im Lautenspiel vertiefte. Dass Religion eine Rolle spielt für einen Menschen des 16. Jahrhunderts, weil er in Mitteldeutschland ist und zufällig an ein paar Orten ist, an denen man sich auch mit Religion beschäftigt. Dass das sozusagen ein Kontingenzphänomen aufgrund seines Umfeldes ist. Das ist eine fundamentale Unterschätzung genau dessen, was zuvor als existenzielle Bedeutung beschrieben worden ist. Und dass Religion und Musik auf gleicher Ebene behandelt werden für Luther, das trägt zwar dem Rechnung, dass in der Tat Musik eine große Rolle spielt für Luther. Und niemand wüsste das besser zu sagen als Johannes Schilling, der sich viel mit diesem Thema beschäftigt hat. Aber dass doch das entscheidende Movens für diese Biografie in religiösen, theologischen Erkenntnissen, die nicht zufällig durch Mitteldeutschland entstanden sind, wie dieser Satz suggeriert, besteht, das sollte aufrechterhalten werden. Das ist eine Fragestellung an die Biografie, ob man es schafft, dieses religiöse Moment einzufangen, ohne zugleich selbst in eine Art religiöser Sprache hineinzukommen. Die Wissenschaft von der Religion muss von der Religion unterschieden bleiben. Die Gefahr haben wir immer wieder in der Lutherbiografik gehabt, indem wir alte Erzählungen nacherzählt haben. Insbesondere die von Luther selbst vorgetragene Erzählung, dass er plötzlich zu einer Erkenntnis gekommen ist. Das ist genau das, was in dem Turmerlebnis ausgedrückt wird und die andere einstellige Stelle werde ich noch im Einzelnen behandeln. Immer wieder hat man davon erzählt, in einem Moment hat Luther eine große Entdeckung gehabt. Und obwohl 100 Jahre Forschung darüber hinweggekommen sind und der Hamburger katholische Theologe am evangelischen Fachbereich Otto Hermann Pesch schon lange unterschieden hat zwischen dem reformatorischen Durchbruch und einer lang anhaltenden reformatorischen Erkenntnis, spielt in der Lutherbiografik der plötzliche Durchbruch immer noch eine Rolle. In dem vielgelesenen, konzentriert geschriebenen Buch von Thomas Kaufmann heißt es, weder an der Eindrücklichkeit des Erlebnisses noch an der zentralen Bedeutung dieser Einsicht, noch daran, dass sie Luther zu einem bestimmten, nicht exakt datierbaren Zeitpunkt aufgegangen ist, kann ernsthaft gezweifelt werden. Da steckt noch der Gedanke, wie ihn vor 100 Jahren Karl Holl formuliert hat, in einem Moment ist aus dem mittelalterlichen Theologen Martin Luther der reformatorische Theologe geworden. Bei aller Differenzierung, die gerade auch Thomas Kaufmann in die Lutherforschung mit hineingebracht hat, ist da ein Fortleben dieser klassischen Vorstellung, wie sie Luther selbst geprägt hat, von einem momentanen Durchbruch nachzuvollziehen. Wie schwierig das ist, zeigt nicht nur die Menge von Forschungsliteratur, die zu dem Thema besteht und die dann doch einige Zweifel, die eigentlich nicht möglich wären, hervorgerufen haben, lässt sich nicht nur daran zeigen, sondern lässt sich ja auch daran zeigen, dass zu dieser Forschungsliteratur unter anderem auch die Beobachtung gehört, dass wir zwar eine dichte Überlieferung von Schriften Luthers aus seiner Frühzeit haben, aber an keiner Stelle sagen können, von heute auf morgen hat sich bei ihm grundlegend etwas geändert. Das hat schon vor 50 Jahren Kurt Ahlend gezeigt. Der ist alle Briefe, alle Texte des frühen Luther durchgegangen. Es ist nicht momentan greifbar. Es geht nicht nur um den nicht exakt datierbaren Zeitpunkt, sondern es geht darum, dass wir überhaupt einen solchen Zeitpunkt nicht finden können, sondern eine kontinuierliche Entwicklung. Dem steht aber entgegen, dass Luther selbst das, was Bernd Hamm als Wendekonstrukt bezeichnet hat, begründet hat. In seinem berühmten Rückblick zur Ausgabe seiner lateinischen Werke 1545 heißt es, inzwischen war ich in diesem Jahr zum Psalter zurückgekehrt, um ihn von Neuem auszulegen. Bis dahin hatte mir nicht die Kälte meines Herzens, sondern ein einziges Wort im Wege gestanden, das im ersten Kapitel steht. Die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbart. Ich hasste nämlich dieses Wort Gerechtigkeit Gottes, das ich nach dem allgemeinen Wortgebrauch aller Doktoren philosophisch als die sogenannte formale oder aktive Gerechtigkeit zu verstehen gelernt hatte, mit der Gott gerecht ist, nach der er Sünder und Ungerechte straft. Endlich achtete ich in Tag und Nacht währenden Nachsinnen durch Gottes Erbarmen auf die Verbindung der Worte. Da habe ich angefangen, die Gerechtigkeit Gottes als die zu begreifen, durch die der Gerechte als durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus Glauben. Ich begriff, dass dies der Sinn ist, offenbart wird durch das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes, nämlich die passive, Justitia passiva, durch die uns Gott, der Barmherzige, durch den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Nun fühlte ich mich ganz und gar neugeboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten. Da zeigte sich mir sogleich die ganze Schrift von einer anderen Seite und dann durchlief er die gesamte Schrift nach vergleichbaren Stellen. So hat Luther den momenthaften Durchbruch geschildert, wie er ihm 1545 erschien. Und jetzt sind wir bei demselben Problem, wie ich es eben anhand der Tischreden versucht habe zu beschreiben. Das, was Luther 1545 beschreibt, ist geprägt von dem, was er 1545 für richtig und gültig hält. Das ist sein neues Verständnis von Rechtfertigung und die Aussagen, die er hier trifft, sind prägend für evangelisches Verständnis von Rechtfertigung. Dass Gerechtigkeit ein Geschenk Gottes ist, dass Gott nicht von den Menschen fordert, dieses oder jene Gerechte zu tun, sondern dass er den Menschen als gerecht anerkennt, auch wenn er selbst aus sich heraus nicht gerechte Taten erbringt. All das steckt in diesem Text. Und trotzdem stecken auch eine Fülle von Problemen in diesem Text. Im latinistischen Proseminar könnte man mit diesem ursprünglich, also im original Latein geschriebenen Text, anfangen, die Problematik von Plusquamperfekten durchzuexerzieren, weil die ganzen ersten Sätze Plusquamperfekte enthalten und Sie können selbst überlegen, wie ist das, wenn in Nebensätzen ein Plusquamperfekt nach dem anderen kommt, sind dann beide Plusquamperfekte Ausdruck derselben Zeitebene? Oder will das zweite Plusquamperfekt nochmal vor das erste zeitlich zurückdringen? Darüber kann man ganze Aufsätze schreiben und wie gesagt, ganz so hoch interessante Proseminarstunden halten. Das Problem allerdings, worum es hier geht, geht noch ein Stück tiefer. Die Begrifflichkeit, die Luther verwendet, Justitia activa, Justitia passiva, ist eine Begrifflichkeit, das hat schon in den 20er Jahren Emanuel Hirsch festgestellt, die das erste Mal in dieser Weise bei Luther 1525 begegnet. Luther erinnert sich 1545 an einen Vorgang, der irgendwann zwischen 1512 und 1519, so die Streitigkeiten, erfolgt sein muss. Aber er erinnert sich mit Begriffen, die er damals noch gar nicht gebraucht hat. Das heißt, wir müssen als Deuter, wenn wir diesen Text als Leitlinie nehmen, um die innere Entwicklung Luthers zu beschreiben, zeigen, dass er der Sache nach in diesem zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts schon das gemeint hat, was er dann im dritten Jahrzehnt, was er ab 1525 mit Justitia activa und Justitia passiva beschrieben hat. Da kommen wir in große Schwierigkeiten, die sich hier in der Forschung auch letztlich etwas flapsig gesagt darin geäußert haben, dass jeder nach seiner eigenen Vorstellung von reformatorischer Theologie bestimmt hat, das hat Luther eigentlich gemeint. Und dann den Weg Luthers zu dieser Erkenntnis nachgezeichnet hat. Damit haben wir den klassischen Vorgang der Teleologie. Man schreibt die Anfänge von Luthers Biografie auf einen bestimmten Moment hin und von dem an hat man dann den reformatorischen Luther und kann dann wunderbar einen mittelalterlichen von einem reformatorischen Luther unterscheiden, gerade so wie es der eigenen theologischen Auffassung entspricht. Das Ganze wird nur noch etwas schwieriger, dadurch, dass Luther sich nicht nur 1545 über diese Entwicklung geäußert hat, sondern sehr viel früher, 1518, in seinem Widmungsschreiben an Johann von Staupitz. Dieses Widmungsschreiben begleitet seine Erläuterung der Thesen gegen den Ablass, die am 31. Oktober 1517 formuliert wurden. Die Diskussion in Deutschland wird breit und heftig und im Frühsommer 1518 ist Luther praktisch gedrängt, seine Ablassthesen noch einmal zu erläutern, begleitet das durch ein Schreiben an den Papst und ein Schreiben an seinen Ordensoberen und Beichtvater Johann Staupitz. Ich erinnere mich, ehrwürdiger Vater, dass bei deinen so anziehenden und heilsamen Gesprächen, mit denen mich der Herr Jesus wunderbar zu trösten pflegt, zuweilen das Wort Buße gefallen ist. Dich aber nahmen wir auf, als ob du vom Himmel herabredetest, dass wahre Buße allein mit der Liebe zu Gerechtigkeit und zu Gott beginne. Was jene für das Ziel und die Vollendung der Buße hielten, das sei vielmehr der Anfang. Dieses dein Wort haftete in mir wie der scharfe Pfeil eines Starken. Und ich fing an, es der Reihe nach mit Schriftstellen zu vergleichen, welche von der Buße lehren. Und das war eine überaus angenehme Beschäftigung. Denn von allen Seiten kamen Worte auf mich zu, fügten sich ganz dieser Auffassung ein und schlossen sich ihr an. Das Resultat war, wie es früher in der ganzen Schrift nichts Bittereres für mich gab als das Wort Buße, kann mir jetzt nichts süßer und angenehmer in die Ohren klingen als das Wort Buße. Denn dann werden die Gebote Gottes süß, wenn wir erkennen, dass sie nicht bloß in Büchern, sondern in den Wunden des geliebten Heilands gelesen werden müssen. Vielleicht hatten Sie eben schon den Eindruck, es kommt mir auffällig bekannt vor. 1518 schreibt er davon, wie bitter die Buße war und wie süß Buße nun wird. 1545, fast 30 Jahre später, schreibt er, nun mit wie viel Hass ich früher das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit umso größerer Liebe pries ich dieses Wort als das für mich Süßeste. Das eine Wort, um das er ringt. Nur eben mal Buße, mal Gerechtigkeit, Penitentia, Justitia. Er geht dann an die Schrift, der Reihe nach alle Schriftstellen, durch, 1518, 1545. Da zeigte sich mir sogleich die ganze Schrift von einer anderen Seite. Von daher durchlief ich die Schrift, wie ich sie im Gedächtnis hatte, und las auch in anderen Ausdrücken die gleiche Struktur. Ihm begegnete 1518 Staupitz wie vom Himmel herab, ein Jenseitsdurchbruch, 1545. Nun fühlte ich mich ganz und gar neu geboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten. Was machen Sie als Biograf mit sowas? Sie haben zwei Erinnerungen, die ganz auffällig parallel sind. In den theologischen Fakultäten haben wir das Glück eines Zusammenhangs der Fächer, in dem uns die Exegeten immer mal auf das Problem von Doubletten hinweisen oder manchmal im Alten Testament die sogenannte Gefährdung der Ahnenfrau sogar als Triplette. Was machen wir damit, wenn Dinge zweimal so ähnlich geschildert werden und doch an dem einen entscheidenden Punkt unterschiedlich? Dass Luther 1518 nicht nach der Justitia forscht, nach der Gerechtigkeit, sondern nach der Penitentia, der Buße. Wenn wir dem nachgehen, merken wir zumindest, der klassische Duktus zu sagen, wir rekonstruieren Luthers innere Entwicklung so, dass er irgendwann an den Punkt kommt, an dem er die ordentliche evangelische Rechtfertigungslehre, nämlich einen ordentlichen Begriff der Gerechtigkeit hat. Diese klassische Rekonstruktion funktioniert nicht so einfach. Denn zwischen in dem vorhin genannten Zeitraum, in den die Erinnerung von 1545 hineinragt, da fällt dieser Text. Der Text von 1545 bezieht sich, je nachdem, wie man diese Sache mit den Plusquamperfekten auflöst, auf eine Zeit zwischen 1512 und 1519. 1518 erzählt Luther aber genau das von der Buße. Da kommen wir in Schwierigkeiten. Und es wird auch schwierig, die beiden Texte einfach gegeneinander auszuspielen. Es weist uns darauf hin, dass wir statt von Luthers eigenen Erinnerungen her tatsächlich von den frühen Texten und seinen Entdeckungen her Luthers Entwicklung rekonstruieren müssen. Und das heißt, wir müssen uns fragen, was ist eigentlich die mentale Bibliothek dieses Menschen? Woran orientiert er sich, wenn er später sagt, ich habe immer gelernt, dass es so und so ist? Woran orientiert er sich, wenn er staubend sagt, das und das habe ich von dir gelernt? Was ist seine Lektüre? Da gibt es selbst einen Hinweis darauf. Ich freilich bin der Theologie Taulers und jenes Büchleins, das du neulich unserem Christian, dem Goldschmied, zum Druck gegeben hast, gefolgt. Johannes Tauler, mystischer Theologe des 14. Jahrhunderts, Schüler Meister Eckharts, im weitesten Sinne, also nicht ad personam, aber durch Lektüre, gestorben 1361. Seine Predigten wurden gesammelt im 14. und 15. Jahrhundert, das Kirchenjahr entlang, sodass man sich innerhalb des Kirchenjahres orientieren konnte mit diesen Predigten. Und dann wurden sie gedruckt, 1498, und dann noch einmal 1508. Und einen dieser Drucke aus dem Jahre 1508 bekommt Martin Luther in die Hände. In der Zeit 1515-16. Wenig später, ein halbes Jahr nach den Thesen gegen den Ablass, sagt er, ich wollte nur Tauler und jenem Büchlein, das ist die Theologia Deutsch, die er herausgebracht hat und für eine Zusammenfassung Taulers, hielt dieser Predigtsammlung allein wollte er folgen. Ich will hier nur auf eines hinweisen, was an ein skizziertes Problem anknüpft. Unter den Randbemerkungen, die erhalten sind, die Sie in dem Exemplar der Taulerpredigten in der Ratsschulbibliothek Zwickau sehen können, findet sich eine, die besagt, vermerkt, dass das Göttliche mehr leiden als handeln muss. Vielmehr noch sind auch Sinn und Vernunft auf natürliche Weise eine passive Tugend. Da haben wir mit einmal diesen Begriff der Passivität. Ich hatte eben gesagt, die Justitia passiva, die finden wir in den frühen Texten nicht. Hier auch nicht. Aber wir finden den Ausdruck der Passivität. Und mit einem Mal kann man etwas verstehen von dem, was an Erinnerungsüberlagerungen bei Luther stattfindet. Er hat das noch in Erinnerung, dass er recht früh auf diesen Gedanken einer reinen Passivität gekommen ist. Er verbindet das dann mit einer Begrifflichkeit, die er vor allen Dingen anhand von Augustin und Paulus gelernt hat, die für ihn 1545 die entscheidende Begrifflichkeit ist, die Begrifflichkeit der Gerechtigkeit. Aber sie entstammt seiner mystischen Lektüre. Und damit sind wir, wenn ich das vorhin angesprochene Spiel noch einmal durchführe, zu sagen, wir begleiten ihn in seiner Entwicklung. Dann sind wir in den Jahren 1515 bis 1518 bei einem Theologen, der sich auf den Bahnen der spätmittelalterlichen Theologie, der spätmittelalterlichen Mystik bewegt. Das ist es, was ich meine, wenn ich zu Beginn meiner Biografie Luthers schreibe. Luther soll auf den folgenden Seiten so lange wie irgend möglich so gelesen werden, als wüsste man nicht, dass sich mit ihm ein Neuaufbruch in Kirche und Gesellschaft, für manche wohl allzu hochgegriffen, sogar eine neue Epoche der Weltgeschichte verbindet. Er soll so lange wie möglich als Mensch des späten Mittelalters verstanden werden, der entdeckt, der gelegentlich sogar auch zögerlich entdeckt, der mit seiner Herkunft nicht brechen will und am Ende wohl auch nicht ganz mit dieser Herkunft bricht. So gelesen kommen wir zu diesem mystischen Luther, mit der kleinen Schwierigkeit, die ich in keinem der Gremien, in denen ich für 2017 bin, durchsetzen konnte, auch nicht wirklich ernsthaft durchsetzen wollte, dass wir am 31. Oktober 2017 einen wunderbaren spätmittelalterlichen mystischen Theologen feiern. Das würde unter Umständen den Aufwand, den wir so treiben, in gewisse Schwierigkeiten stoßen. Es geht bei diesen Überlegungen nur darum, sich sozusagen die Widerhaken unserer Feiern auch klarzumachen. Mein Interesse gilt, das merken Sie, dem jungen Luther, aber ich will doch auch den Ausblick wagen, drittens auf theologische Existenz und politische Umwälzung. Denn die große Frage, die sich stellt für einen Lutherbiografen ist, wie kann ich das eigentlich erklären, dass aus Theologie Politik wird? Dass ausgerechnet ein Theologieprofessor zu einem Großen der Weltgeschichte wird? Das legt sich für Menschen des Jahres 2016 nicht unbedingt nahe. Das legt sich auch nicht nahe für Menschen des 16. Jahrhunderts. Die Frage ist also, wie kann ich biografisch plausibel machen, dass Martin Luther tatsächlich zu einer solchen Gestalt geworden ist. Ich kann dies nur ganz abkürzend skizzieren. Das, was Luthers Wirkung zunächst ausmacht, ist ein Ineinander von Vertrautheit und dann eben doch Neuheit oder, wie Hans Schilling es in seiner Biografie im Untertitel nennt, von Rebellentum. Der Gedanke, dass man in den Jahren 1518, 1920 es mit jemandem zu tun hat, der auf der Linie der beschriebenen mystischen Orientierung tief innerliche fromme Traktate schreibt, der ihnen eine Ars Moriendi, eine Sterbekunst vorlegt, der ihnen einen Traktat schreibt, in dem das Leiden Christi bedacht und meditiert wird, dass dieser selbe tief innerliche, fromme Martin Luther, zugleich und sehr früh, vom frühen Jahr 1518 an, kurz nach Publizierung der Thesen gegen den Ablass, als möglicher Heretiker gilt. Und dass dieser selbe Luther, der seine frommen Traktate schreibt, genauso in einer Verteidigung seiner Thesen gegen den Ablass auch schreibt, kommt doch hierher nach Wittenberg und streitet mit mir. Und dass er selbst es publik macht, dass man ihn womöglich für einen Ketzer hält. Dieses Ineinander, das macht zunächst einmal die publizistische Wirkung Martin Luthers aus. Dass er bekannt wird. Ein etwas heikler Vergleich ist mit dem, was wir vor etwa 15 Jahren mit Eugen Drewermann erlebt haben. Da sitzt einer in seinem Rolli und guckt friedlich und streitet sich mit dem Papst. Und hier ist einer, der sieht aus, ab 1520, 21 wird das propagiert, wie ein asketischer Mönch, teilweise sogar wie ein heiliger Mönch, und streitet mit dem Papst. Das macht zunächst einmal den großen Effekt auf gesellschaftlicher Ebene aus. Auf politischer Ebene liegt der große Effekt darin, dass er vieles, was bis dahin schon praktiziert wurde, in einzelnen Ausnahmeregelungen zusammenführt und ihm eine grundsätzliche Begründung gibt, in der Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standesbesserung 1520. Dieweil dann nur die weltliche Gewalt ist gleich mit uns getauft, hat denselben Glauben und Evangelium, müssen wir sie lassen Priester und Bischof sein und ihr Amt zählen als ein Amt, das da gehöre und nützlich sei der christlichen Gemeinde. Denn was aus der Taufe krochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl nicht einem jeglichen ziemt, solch Amt zu üben. Das ist der Appell, das ist die Erlaubnis, das ist die grundsätzliche Begründung, dass ein Landgraf von Hessen, dass ein Kurfürst von Sachsen, dass ein Rat der Stadt Nürnberg oder Straßburg sagen kann, wir nehmen die Reformation in die Hände. Das ist der Satz, in dem aus Theologie Politik wird. Und das ist der Satz, in dem aus der Biografie Martin Luthers, die schon aus der stillen Kammer in die öffentliche Publizistik gekommen ist, nun die Biografie eines Gestalters der Geschichte wird. Einige Jahre lang ist Martin Luther die Figur, die unglaublich polarisiert, die Figur, die antreibt und die auf fürstlicher Ebene gehört wird. Dass ein Mönch verhört wird in Worms auf dem Reichstag und nachher sagen kann, ich hätte ein Feuer anrichten können über ganz Deutschland. Das trifft die Situation tatsächlich, dass dieser Mann in dem Moment deutsche Geschichte und damit, wie Herr Schilling sagte, folgenreich europäische und Weltgeschichte schreibt und in hohem Maße beeinflusst. Er ist für einige Jahre die Gestalt, die den Motor der Entwicklung ausmacht. Das muss eine Biografie berücksichtigen, diesen Übergang von dem Denker, der Randbemerkungen an spätmittelalterliche Predigten macht, zu dem Gestalter öffentlicher Reformation. Und eine Biografie muss auch berücksichtigen, dass ihm das Heft des Handelns irgendwann nicht mehr ganz jedenfalls überlassen wird. In dem Moment, in dem ab etwa 1526 die Obrigkeiten die Geschehnisse massiv gestalten, durch Visitationen, tatsächlich Reformation von oben durchführen, in dem Moment verliert Luther an Bedeutung. Und das macht die große Schwierigkeit von Biografien aus. Meine eigene Luther-Biografie ist vorgeworfen worden und ich muss sagen, zu einem Stück zu Recht, dass ich in dem Moment ab 1525, 26 sozusagen das Interesse an Luther verliere und es abgebe an die Reformationsgeschichte. Die Frage ist, wie kann man in dem Moment, in dem eine dritte Stufe eintritt, Luther, der studierende Mönch bis etwa 1518, 19, Luther, der Motor der Gestaltung 1520 bis 25, wie kann man da noch diese Biografie als Biografie weitergestalten, Biografie eines Großen der Weltgeschichte, ohne dass die Weltgeschichte oder zumindest die Reichsgeschichte diese Biografie an den Rand spielt. Ich will auf zwei meines Erachtens sehr gelungene Ansätze neuerer Biografien verweisen, die diese Phase entsprechend in den Blick genommen haben. Das eine ist, damit Sie auch merken, dass ich ihn nicht nur kritisiere, das eine ist Hans Schilling, der es als Historiker geschafft hat, Martin Luther, schon beginnend mit Worms, als eine Art Antipoden des Kaisers darzustellen, der von nun an in einem Gegenüber mit der größten, mächtigsten Gestalt sich befindet. Und gleichzeitig nimmt Heinz Schilling die Biografie Luthers mit hinein, indem er sagt, Luther ist nun nicht mehr der Mönch, sondern ganz der Welt geöffnet. Denn was auch im Jahre 1525 stattfindet, ist die Ehe Luthers. Eine großartige Verbindung zwischen der weitreichenden reformatorischen Tätigkeit in der Welt und der Weltlichkeit des Lebens Luthers. Noch ein Stück weiter geht in der Zuspitzung auf das Biografische, die meines Erachtens momentan beste Biografie Martin Luthers. Von Lindy Roper, Anfang des Jahres auf Englisch erschienen und ziemlich bald danach fast gleichzeitig auch auf Deutsch. Luther, der Mensch, Martin Luther. Gut, die Biografie, das nehme ich mal an, ist Verlagssache. Lindy Roper ist an sich etwas bescheidener von ihrem Habitus, als dass sie das so formulieren würde. Aber es ist, das würde ich jetzt eben sagen, es ist wirklich insofern die beste Biografie, als Lindy Roper auch in der Zeit, in der die Weltgeschichte, die Reichsgeschichte von Luther geprägt ist, ganz und gar bei der Biografie bleibt. Das Reformationsgeschehen spielt mit, wird immer thematisiert, aber um nur eines herauszugreifen, neben der Eheschließung 1525 ist für sie der große Einschnitt nicht, dass die Obrigkeiten die Reformation in die Hand nehmen, sondern dass Luther im Jahre 1527 einen großen gesundheitlichen Zusammenbruch erlebt, von dem an sich seine Haltung, seine skeptische Haltung zu vielen Geschehnissen in der Welt durchsetzt, seine Haltung insgesamt zur Welt ändert. Lindy Roper ist es gelungen, tatsächlich die Biografie Martin Luthers als Biografie bis zum Jahre 1546 durchzuführen. Sie sehen, ich ende sozusagen mit Werbungen, will damit natürlich nicht sagen, dass meine eigene Biografie nicht lesenswert wäre, aber man lernt ja durch Kollegen auch dazu. Und komme zu ein paar Schlussüberlegungen. Wie schreibt man denn nun die Biografie eines großen Mannes? Nach den ersten Reaktionen auf meine eigene Luther-Biografie dachte ich auf diese Frage, wie schreibt man die Biografie eines großen Mannes, eigentlich kurz am liebsten gar nicht, weil die Kritik doch sehr heftig gewesen ist und man, wenn man über einen Großen schreibt, immer in die Situation kommt, dass viele schon alles wissen und auf jeden Fall besser als man selbst. Das macht eine große Schwierigkeit dieses Schreibens aus. Was allerdings das Schreiben einer solchen Biografie weiter aufrechterhält und weiter wichtig hält, ist meines Erachtens, dass wir immer uns daran halten müssen, und wie gesagt, Lindy Roper hat das in fantastischer Weise getan, immer uns daran halten müssen, dass wir hindurchtauchen durch genau diese Schichten des Großen der Weltgeschichte hin zu dem Menschen Martin Luther. Dann sind wir auf dem Weg, eine Biografie Martin Luthers zu schreiben, und vielleicht gibt es zum 550. Reformationsjubiläum die ganz ideale Biografie Martin Luthers. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Theologe Volker Lepin über die Schwierigkeiten, eine gute Biografie über Martin Luther zu schreiben. Er hat seinen Vortrag am 27. Oktober 2016 an der Hamburger Akademie der Wissenschaften gehalten. Morgen geht es bei uns im Hörsaal wieder um Luther, und zwar um Glauben, Wissen und Vertrauen. Der Philosoph Volker Gerhardt und der Theologe Dietrich Korsch erzählen dann, wie die Reformation unser Verständnis dieser Begriffe geprägt hat.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.